Beyond the Play. Eine Produktion der Audiotainment Südwest. Mit Thomas Stüber und Dennis Ungefähr.
Und damit herzlich willkommen zurück bei unserer nächsten Podcast-Folge. Wir danken allen, die bisher eingeschaltet haben und auch das tolle Feedback, was wir bisher bekommen haben für die ersten Folgen. Vielen, vielen lieben Dank. Stübi, was sagst du zu unseren ersten Folgen?
Yes, also ich bin wirklich begeistert. Also vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus für die ganzen Einsendungen. Es macht unfassbar viel Spaß für alle, die uns jetzt im Podcast hören. Schaltet sehr, sehr gerne auch auf die Socials, Instagram, TikTok, Facebook. Da seht ihr noch ganz, ganz viele Clips rund um den Podcast.
Genau, und damit starten wir heute unsere Folge.
Yes, denn manchmal ist Talent ein Geschenk und manchmal kommt es direkt mit ziemlich viel Druck im Gepäck. Er war noch ein Teenager, als viele schon gesagt haben, der kann mal richtig weit kommen. Ein junger Boxer aus der Pfalz, früh Profi, früh erfolgreich, Titel gewonnen, große Bühnen erlebt, ungeschlagen geblieben. Eigentlich eine Karriere, bei der man sagen würde, ja, läuft. Aber so einfach ist es eben nicht, denn irgendwann geht es nicht mehr nur darum, den nächsten Gegner zu schlagen, sondern auch darum, mit Erwartungen klarzukommen, mit dem eigenen Anspruch, mit dieser ständigen Frage, was kommt jetzt als nächstes? Und irgendwann war die Antwort offenbar nicht mehr der nächste Kampf. Heute ist die Karriere beendet, der Ring ist nicht mehr sein Arbeitsplatz, stattdessen geht es um neue Ideen, Training, mentale Stärke und darum, das weiterzugeben, was man unterwegs gelernt hat. Also sprechen wir heute über frühe Erfolge, große Erwartungen, den Mut aufzuhören und darüber, wie man sich neu sortiert, wenn ein Kapitel zu Ende geht. Und damit herzlich willkommen bei Beyond the Play, Leon Bauer.
Vielen Dank für die Einladung, eine sehr, sehr, sehr angenehme und schöne Einladung, die du gesprochen hast. Ich meine, wir haben schon einige Unterhaltungen miteinander geführt.
Oh ja.
Unter verschiedenen, verschiedenen Sternen und Herausforderungen, die bevorstanden. Mhm. Heute mal eine ganz andere für mich und ich freue mich, dass ich alles heute mal vielleicht von einem ganz anderen Blickwinkel in Worte fassen kann und mal von einer ganz anderen Seite zeigen kann, was vielleicht in unseren Interviews oder Gesprächen vielleicht nie so zuvor gekommen ist.
Und das Schöne an der Sache ist, du sagst es richtig, ihr beide kennt das schon. Wir haben uns das vor ein paar Wochen kennengelernt in den ersten Vorgesprächen. Es hat sofort gematcht, es hat sofort gepasst. Hol doch mal alle, die sich diese Folge heute anhören, so ein bisschen ab. Wer ist Leon Bauer?
Es ist schwierig, eine Frage zu beantworten, für mich grundsätzlich, mit der ich selber aktuell oder in einem Zeitraum sehr zu hadern habe. Weil ich habe immer gedacht, dass Leon Bauer der Boxer ist, der Löwe aus der Pfalz, der Newcomer von Deutschland, der Schwarz-Rot-Gold hebt und für Deutschland wieder deutsches Boxen groß macht. Bis für mich dann auch irgendwann klar war, dass es noch ein Leben außerhalb vom Ring gibt. Ja, ich habe mich in dieser ganzen, in diesem ganzen Karriereweg, in diesem ganzen Wettrennen so krass in meiner Identität, sag ich mal, verloren und bin dann unter anderem voll gegen die Wand gecrashed. Ja, sprich, Leon Bauer ist ein sehr mutiger Abenteurer, der dort angefangen hat, wo andere Menschen gesagt haben, es ist nicht möglich und es hat bis heute niemals aufgehört.
Jetzt haben wir hier für alle, die auf den Socials uns folgen, die sehen es in den Clips, im Hintergrund hängt dein WM-Gürtel, deine Handschuhe, die du im Kampf getragen hast. Wenn du jetzt so zurückblickst auf deine Karriere, was überwiegt da mehr? Stolz, Wehmut, was überwiegt da, wenn du dran zurückdenkst?
Ich kann heute den Sport von einer ganz anderen Seite betrachten und habe viel mehr Freude. Ja, als ich die Entscheidung getroffen habe, meinen letzten Vertrag Ende 24 aufzulösen, habe ich jetzt allererstes Mal ein Jahr lang gar nichts mit dem Sport zu tun haben können. Ich habe für mich einen Abstand gebraucht, um mich dem Sport wieder anzunähern. Weil ab einem gewissen Niveau war für mich dann klar, okay, das hat nichts mit Sport zu tun, also jetzt wird's Business. Ja, ab einem gewissen Niveau, ab einem gewissen Sprung, den man wagt, ja, wird es absolut nur zum Geschäft und der sportliche Teil nimmt ab, wenn man selber, sag ich mal, so im Fokus ist. Und deswegen kann ich das heute, wenn junge Sportler, ambitionierte Jungs oder selber kurz vor dem Sprung sind, heute ganz viel Mehrwerte oder Wert schaffen und es von einer ganz anderen Perspektive sehen, die mir damals sehr gefehlt hat. Vernünftigere Entscheidungen treffen, besser mit meinen Ressourcen umgehen, um vor allem auch mit Freude als Zuschauer im Sport da sein. Ich habe ungelogen bis heute noch nie richtig einen Kampf von Anfang bis Ende geguckt, weil ich selber so in der Materie gefangen war. Heute finde ich langsam die Lust zum Konsum an dem, was ich eigentlich geliebt habe, so bescheuert, wie es sich anhört.
Weil du von außen drauf schauen kannst. Ne?
Ich habe bis heute nicht mal einen Kampf komplett von mir selber angeguckt. Keine Lüge. Die Analysen kamen nicht von mir. Mhm. Ich habe sie nur umgesetzt. Ich habe nie den Mut aufgebracht gehabt, weißt du, oder irgendwie mich mit mir selber zu konfrontieren. Es war für mich einfacher, im Player-Modus zu sein, wie im Beobachtungsmodus, um mich von außen zu sehen. Und daran habe ich dann auch irgendwann gemerkt, so, ey, da ist irgendwas in dir, das braucht das braucht auf jeden Fall noch Aufmerksamkeit, weil das ist nicht so, wie es sein sollte eigentlich. Mhm. Ja, aber ja. Ja, das war dann eine wichtige Erkenntnis im Laufe der Karriere, die dann erst aber auch später gegen Ende dann kam. Mhm. Ja.
Du greifst gerade das Thema so ein bisschen auf, wichtige Erkenntnis. Ich weiß, du arbeitest sehr viel mit jungen Sportlerinnen, ja, jungen Menschen zusammen. Wenn du jetzt so deine drei Learnings aus der Karriere aufgreifen müsstest, ich sag mal bewusst drei, welche wären das?
Nummer eins, folge deinem Herzen. Nummer zwei, nicht jeder, der gut zu dir ist dein Freund und nicht jeder, der schlecht zu dir ist dein Feind. Und Nummer drei, kenn deine Limits. Ja, kenn deine Limits aus dem Sinn, um das genau auszuführen. Ich habe für mich gemerkt, dass ich extrem ressourcenverschwendend mit meiner Lebensenergie, ich nenne das mal unter dieser Rubrik, ich denke mal, wir können uns darunter was vorstellen, diesen Grundspirit, den man hat, mit dem man in etwas reingeht. Und dann ist man im Rennen und man weiß, okay, weil so jetzt ist die Zeit. Und so beim Sport ist es so, man kämpft sich zu einer gewissen Position, hat sich von Las Vegas zurückgekommen, war klar, okay, jetzt komme ich, jetzt kann ich Geld verdienen und jetzt knall ich die Rankings hoch. Und daran habe ich gemerkt, dass ich, umso mehr ich die Besten der Besten kennengelernt habe, die sind nicht gut, was sie das Gaspedal finden, sondern weil sie die Balance zwischen Gas und Bremse am besten steuern können. Ja? Und das war bei mir, das habe ich ja später gelernt, dass Bremsen mindestens genauso wichtig ist wie Gas geben. Und deswegen bin ich extrem fahrlässig mit meinen Ressourcen umgegangen, was mir später oftmals halt, sag ich mal, die Luft oder die Power gefehlt hat oder halt auch die intrinsische Motivation, dann nochmal eine extra Meile zu gehen. Das habe ich dann gemerkt, weil ich zu früh in meiner Karriere einfach zu viel oder ein bisschen ausgebrannt wurde dann. Ja, so im Nachhinein rückblickend.
Ja. Ja. Lass genau da ansetzen, weil du hast gerade schon Vegas angesprochen. Für die, die jetzt deinen Werdegang jetzt nicht verfolgt haben, du bist mega gehypt worden damals, warst 17, German Wunderkind war, glaube ich, ein großer Begriff. Du hast mit 17 in Vegas geboxt, was kaum einer die Chance überhaupt dafür kriegt. Und du bist bis heute der einzige Deutsche, der da gewonnen hat. Wie war das damals für dich mit 17? Klar, das muss ultra cool gewesen sein. Nur als Jugendlicher, jeder kennt dich, du kommst aus einem kleinen Dorf, ne? Aber wie bist du überhaupt mit diesem Hype umgegangen damals?
Du wirst erstaunt sein. Das war wie ein Trance-Zustand. Also ungelogen, der Anruf kam. Wir haben eigentlich vollständig auch wieder hier planlos, ja, diesen Kampf zugesagt, ohne wirklich zu wissen, was auf uns zukommt. Nur mit der absolut, ich sage ich mal, frechen Glaubenssatz, den hauen wir um, das gewinnen wir. Das war die Attitude. Ja. Mhm. Das war die Attitude. Und dann hatten wir 6 Wochen Vorbereitungszeit.
Ja,
und
was ja auch nicht viel ist.
Nee.
Ja.
Und für jeden, der schon mal nach Amerika gereist ist oder einen sportlichen Wettkampf hatte, ist damit konfrontiert, okay, du reist in eine andere Zeitzone, Akklimatisierung, Ankommen, neue Kultur, eine gewisse Basis schaffen. Ich bin dienstags angereist, mittwochs Pressekonferenz, donnerstags öffentliches Training, freitags Wiegen, samstags Kampf, sonntags heim und Montag morgens war ich in der Schule.
Boah.
Nur mal um zu meinem Zeitplan und deswegen, ich habe wunderschöne Städte gesehen, ich habe super tolle Erlebnisse gemacht, aber ich hatte nicht einmal die Zeit. War das eine Sportlerin oder ein Sportler, bei dem ich das in einem Interview gelesen habe, der ist in all die Städte gereist, wo er Competition hat und hat sich die nochmal angeguckt, weil ich selber nie den Bezug dazu hatte.
Du siehst halt Flughafen, Halle, Flughafen, tschüss.
Du bist in Trance. Ja. Du bist in einem kompletten Tunnel und in diesem Tunnel oder in diesem Ego-Film blendest du halt einfach alles aus, weil das ist das Einzige, was es möglich ist, auf diesem Niveau zu performen.
Absolut, ja. Und danach kam dann im Prinzip der Moment, über den wir auch heute so ein bisschen sprechen wollen. Stübi, du hast den damals live miterlebt vor Ort.
Ja, genau, in Ludwigshafen.
Von daher, vielleicht bringst du uns mal kurz in den Moment rein, über den wir heute bei unserem Podcast, soll es ja genau darum gehen. Wir sprechen über den entscheidenden Moment vor dem Moment. Wir haben uns vorhin darauf committed, dass der Moment so ein bisschen auch groß entscheidend war. Es gab viele entscheidende Momente, aber ich glaube, wir sollten mal genau da jetzt reingehen.
Genau, da gehen wir in den Juli 2017, jetzt fast genau vor 10 Jahren, also 9 Jahre ist es jetzt her. Friedrich Eberthalle, Ludwigshafen, deine Profikarriere läuft, du bist schon Junioren-Weltmeister und musst da deinen Titel verteidigen gegen Abdallah Pasivapasi. Du bist bis dato quasi durchmarschiert, hattest eigentlich nicht wirklich große Konkurrenz, wo du auch mal einstecken musstest. Ne? Du hast wirklich jeden rasiert, sag mal, kann man glaube ich schon so sagen. Und da in dem Kampf bist du auch angezählt worden, korrigiere mich, einmal mehrfach oder?
Zweimal
in einer Runde. Ja genau, in der vierten war das. Ne?
Ja.
Und wo alle schon gesagt haben, oha, Leon muss auf einmal einstecken und ab der fünften hast du dann richtig aufgedreht, hast den Kampf noch gedreht, am Ende mit 96 zu 92 Punkten gewonnen, konntest deinen Titel verteidigen, hast den Gürtel aber der Kampf hat was in dir genau ausgelöst danach?
Der Kampf war ein sehr, sehr großer Wendepunkt und die Erklärung zu der Regel vorhin, wo ich gesagt habe, nicht jeder, der gut zu dir ist, ist dein Freund, genau, aber nicht jeder, der schlecht zu dir ist, dein Feind ist. Wenn du 17 oder 18 bist, wenn ich jetzt zurückerinnere, und auf einmal kommen, ich habe richtig gutes Geld verdient, ja, ich hatte starke Monatsumsätze, ich habe nebenbei mein Abi gemacht, ich bin mit einem Auto mit meiner eigenen Visage drauf in die Schule gefahren, es kamen Fernsehteams in die Schule rein, und es war surreal, ja, und der Bezug, nicht nur, dass ich, sage ich mal, vollkommen abgrenzend in meiner eigenen Bubble war, sondern einfach auch, ich habe dann auch irgendwann diese ganze Schule, glaube ich, war wie auf so einer Wolke getragen, egal wo ich hingegangen bin, weil so, ich hatte mein VIP-Platz, ich wurde von Ferraris, Bentleys, Maybachs, ich wurde in die exquisitesten Restaurants, ich wurde überall eingeladen und ich habe das, und ich habe mir diesen Erfolg richtig zu Kopf steigen lassen, ja, und was dann passiert ist, ist, mich niemals auch mit der anderen Seite der Medaille zu beschäftigen und die einfach weggedrückt, warum? Ja, ich bin ja nur am Gewinnen, weil was soll denn passieren? Ja, ich bin ja unantastbar. Und da hat mich, sag ich mal, die Schule des Lebens, wie auch, sag ich mal, die Lehre des Boxens wieder gegroundet, sagt man ja so schön, auf den Boden der Tatsachen geholt, nämlich als dann natürlich auch die ersten Schwierigkeiten kamen, ja, und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wahre Champions perform under every circumstances, ja, weil so, und da habe ich dann auch als allererstes mal rausgefunden, was es bedeutet, Champion zu sein und auch diesen Titel auch zu tragen, nicht mit dem schönen Gürtel, den man kriegt, sondern wenn alles um dich herum gerade am Zusammenbrechen ist und du in dir drin einfach am liebsten gerade heulen könntest, du rausgehst und das dominierst, ja, die Vorbereitung war kacke, ich habe mein Fachabi, ich habe meine, wie nennt sich das, diese Abschlussarbeit abgeben müssen parallel. Ich bin nicht richtig zum Training gekommen und ich hatte einen hungrigen, sag ich mal, Afrikaner, der vielleicht einmal in seinem Leben so eine Chance hat, so einen jungen, kleinen Deutschen, sag ich mal, in Stücke zu reißen. Und der hat natürlich sein Leben gegeben. Und dafür war dann für mich auch erstmal klar, hey, weißt du, am Ende für Kontakt, wenn es dann hoch auf die Bühne geht, dann sind wir alles nur Menschen und jeder kocht mit Wasser. Und das durfte ich in der vierten Runde spüren, die vierte Runde, die für mich mein Leben nachhaltig vollkommen verändert hat, weil ich wurde zum allerersten Mal angezählt. Ich habe zum allerersten Mal die Ehre gehabt, meine Heimat in einer ziemlich coolen Arena in Ludwigshafen zu vertreten und meine erste eigene Fernsehveranstaltung als Hauptkämpfer. Ja, und dann bin ich in der vierten Runde zum allerersten Mal fast K.O. gegangen und wurde halt einfach windelweich geprügelt in dieser vierten Runde. Von der einen Ecke zur anderen. Ich habe da noch mitgefeitet, was das Zeug hält. Aber das war, wie, ich ist kein Spaß, wie ich das bis heute habe, ohne umzufahren, aus dieser Runde habe rausgehen können, frage ich mich heute noch. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, keine Ahnung.
Was ist in Runde 5 passiert? Was hat sich verändert, dass du danach so performen konntest?
Hier eine traurige Wahrheit, ich weiß es nicht. Also ich muss fairerweise gestehen, ich habe das Letzte, was ich im Blick habe, weißt du, ist die erste, zweite, dritte Runde, ich habe mir schwer getan, bin schwer in den Kampf reinkommen, hatte schwere Beine. Dann kam die vierte Runde und das Einzige, was ich noch weiß, ist, ich habe es irgendwie geschafft, von der Glocke gerettet zu werden, bin dann in die Ecke gekommen. Meine Mama hat geweint, ist dann zu meinem Dad und wollte das Handtuch, der zusammen war, Headcoach war, wollte das Handtuch reinschmeißen. Ich habe Leute gesehen, buhen aus der Halle, weinen, schreien. Und ich höre meinen Dad noch so in stumpfem Ton, weil jeder Kampfsportler, der das kennt, ist, wenn du mal richtig einen auf den Kiefer bekommst und diesen Kiefer weich hast und auf einmal dann noch so Sterne siehst und noch dieses dumpfe Ton hörst, wie als ob dein Ohr zu ist. Ja, und du weißt gar nicht, ob du es gerade wirklich hörst, ob es jetzt gerade echt ist oder ob die Stimme in deinem Kopf ist. Ich habe es wirklich nicht mehr unterscheiden können. Und ich habe dann halt nur noch irgendwie dumpf gehört, es ist sein Kampf, er hat alleine die Entscheidung getroffen, hier hochzugehen. Wenn jemand diesen Kampf beendet, ist es er selber. Dann hat er sich zu mir gedreht, gesagt, mein Sohn, pass auf, ich weiß, dass du das kannst. Du gehst da rein. Ich gebe dir noch eine Runde Zeit und du zeigst mir, dass du diesen Kampf drehen kannst. Ansonsten nehme ich dich raus. Und ab dann, das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich morgens in meinem Bett aufgewacht bin. Also ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Kampf gewinnen konnte. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Ressourcen dazu aufbringen konnte, diesen 5 Runden zu überstehen und zu dominieren und klar, fair bei neutralen Judges zu gewinnen. Also ich bin scheinbar in der Kabine ohnmächtig geworden und jemand hat mich in mein Bett reingetragen. Ich weiß nichts mehr. Vielleicht ist es auch einfach blockiert. Ich habe versucht, das mehrmals mit Psychologen aufzuarbeiten, aber irgendwie keine Chance, da in mich reinzukommen. Die Erinnerung ist wirklich weg. Ich würde die Frage sehr gerne beantworten, aber es...
Nee, finde ich aber super spannend und danke dafür, dass du uns genau in diesem Moment teilhaben lässt.
Absolut.
Ich sehe, was es in dir auslöst und finde es super stark, dass du da auch so drüber sprechen kannst. Der Punkt ist, du hast gesagt, du bist danach nur noch aufgewacht. Lass uns doch mal genau in den Moment gehen. Du wachst danach auf, jetzt sind wir in Zeiten 2017, es gab schon Handys, es gab schon Social Media. Was ist danach passiert?
Ich bin in meinem Kinderzimmer, ich wäre gerade 18 geworden, bin in meinem Kinderzimmer aufgewacht. Ich stehe auf und ich sehe natürlich nur noch, das war natürlich das Zeichen dafür, ich habe natürlich das Ergebnis nicht mehr gewusst, wie der Ausgang war, ich habe nur noch den Gürtel gesehen. Ich so, Gürtel, Scheiß, check. Und bin dann... Wir hatten natürlich, weil es waren, ich glaube, 3000 Zuschauer da. Meine Mama hatte mehrere Fanbusse gemietet. Das heißt, wir hatten auch noch Besuch da bei mir daheim. Und ich bin dann voller Euphorie, habe mich dann nach dem Spiel angeguckt, blaues Auge, verdellert, paar Dellen im Gesicht drin und bin dann vorgelaufen. So voll, ich sag mal, mit einem aufgesetzten Stolz, weil ich nicht gewusst habe, was es gerade auf mich zukommt. Und das war auch einer der prägendsten Momente in meinem Leben, weil... Ich habe zu diesem Zeitpunkt meine Eltern zum allerersten Mal beide weinen sehen, nach 18 Jahren. Ich habe meine Eltern noch nie weinen sehen. Ja, vielleicht mal den einen oder anderen so in Tränen gerührt, aber ich habe meine beiden Eltern noch nie Tränen überströmt gesehen, wie sie mich angeguckt haben und gesagt haben, Leon, es tut mir so leid, was wir dir zugemutet haben. Uns war das alles überhaupt nicht bewusst, was wir da auf deine Schultern drauflegen. Und ich dann so, hä, wir haben doch gewonnen. So, hä, was wollt ihr eigentlich? Ist doch scheißegal. Bis ich mich halt umgedreht habe und den Zeitungsartikel gesehen habe mit New German Wunderkind ist gestorben.
Boah.
Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe 12 Jahre lang in der Schule, ich bin von der ersten Privatschule geflogen, ich habe dann in der staatlichen Schule dann meinen Weg dann gefunden von einem, sag ich mal, schwierigen Kind und habe dann, das mit dem Boxen war dann irgendwo so mein Halt und dann ging so mein Werdegang und dann habe ich mit diesem Kampf ein paar Wochen vorher mein Fachabi bestanden gehabt und dieser Kampf war dann, okay, jetzt, weißt du, danach kann ich erstmal eine Pause machen. Ja, aber die Pause hat erstmal ausgesehen, wie dass ich überall dann nur noch konfrontiert worden bin, dass ich diesen Kampf eigentlich verloren hatte. Und selbst ins Internet, wenn du heute gehst, ich habe die Screenshots noch auf dem Handy, wurde über mich hergezogen und mich fertig gemacht. Also ich habe den Mut, mich mit jedem einzelnen Kommentar dann auseinanderzusetzen, weil ich auch wissen wollte, okay, was bewegt jemanden? Ich habe auch mit der Zeit gelernt, dass, ich meine, Dennis, du wirst es bestätigen können, du musst eine gewisse Form von Abstand haben, was die Leute im Internet. Weil so,
absolut.
Das sagt aber natürlich keiner mit 18, ne?
Klar.
So. Ja. Und du nimmst und du gewichtest das Ganze so stark, dass ich selber so krass angefangen habe, an mir zu zweifeln, ob das an meinem Weg ist, weil eben nicht jeder, der dir gut will, ist. Und hier kommt alles wieder auf diese eine Lehre zurück. Ich habe den anderen Menschen und dem Urteil zu mögen und dem Bild, wie es von außen aussieht, so viel beigemessen, dass ich selber dann nicht mehr gewusst habe, wo mein eigener Weg darin ist. Weil es so viele Versionen von mir gab, die erzählt wurden, die entsprechend entstanden sind dadurch, die, nee, du bist immer noch unser Nummer 1 und oh nee, der Kampf war da eigentlich verloren, hättest du verlieren müssen. Du hast noch Potenzial, jetzt musst du erstmal das machen, jenes machen. Und ich habe dann gemerkt, durch diese Orientierungslosigkeit habe ich dann selber komplett den Faden verloren und bin erstmal halt maximal in einem Burnout gelandet. Ich habe dann nach diesem Kampf halbes Jahr lang keine Handschuhe mehr anziehen können. Ich habe sofort wie Panik bekommen, und habe mich selber nicht verstanden. Also ich habe nicht Boxen verlernt oder sonst irgendwas, sondern ich war dann im Ring drinne und habe dann gemerkt, irgendetwas in dir drinne wehrt sich dagegen, dass du das machst, was du gerade liebst. Ja, und dann habe ich erstmal, und dann hat für mich einfach eine sehr, sehr, sehr ernüchternde Lebensphase angefangen, in der ich, ja, die fast, sage ich mal, 5 bis 7 Jahre gebraucht habe, bis ich mich vollständig davon erholt hatte und verstanden habe und auch neu gesettelt habe und es heute, sage ich mal, mit einem Abstand angucken kann.
Was hast du in diesem halben Jahr gemacht, um aus diesem Loch rauszukommen?
Ich habe natürlich als allererstes mal abgestritten, dass ich in einem Loch bin. Das war mein größtes Problem. Wenn du natürlich 18 bist, bist du natürlich nicht sonderlich gut drin, Fehler einzugestehen. Das hat dieses Alter natürlich mit sich. Ja. Und ich sag mal, ich war jetzt zu dem Zeitpunkt, weil der Sport war meine Leidenschaft. Dass man aus etwas ein Geschäft macht und dass es Struktur bekommt, hängt dann mit einem funktionierenden System zusammen, was hinten dran läuft, das aber nicht da war. Sprich, die Möglichkeit, mich irgendwo fallen zu lassen, auffangen zu lassen. Ich habe dann den einen oder anderen gescheiterten Therapieversuch gehabt, aber ich habe dann gemerkt, so ey, ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich hin will. Ich bräuchte jetzt eigentlich mal Stopp, ihr macht alle, was ihr wollt und ich beschäftige mich jetzt mal mit mir selber. Aber dann kam halt 3-4 Monate später halt auch wieder, ey, weißt du, Leon, man geht's wieder halt in den Ring. So, und dann hat man halt gemerkt, okay, was das halt wirklich bedeutet, weißt du, Champion zu sein, weil ich wurde halt natürlich dann, nachdem ich zum dritten Mal Juniorenweltmeister wurde, vom Jäger zum Gejagten.
Dann lass uns genau das aufgreifen, vom Jäger zum Gejagten. Wie gingen dann die nächsten Jahre bei dir boxerisch weiter?
Halt, die nächsten Jahre waren sehr schleppend. Ich sag mal, ein prägendes Erlebnis war dann zum Beispiel zwei Kämpfe darauf hatte ich, ist natürlich halt auch so, dass das ganze System so gelegt war, dass ohne Boxen keine Einnahmen. Dadurch, dass natürlich mein Vater mich gesagt hat, Leon, pass auf, also ich gebe meinen Job auf, damit wir das vollkommen durchziehen, war natürlich auch eine extreme finanzielle und wirtschaftliche Last. Ich habe zwei kleine Geschwister, es war ein Haus, es war Gym und die Verantwortung darüber, das natürlich alles am Laufen zu halten. Und wenn ich nicht boxe, gibt es auch keinen Grund, Sponsoringgelder einzusammeln oder keine Börsen oder Gagen etc. pp. Und dann war der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, ich brauche eine Pause, aber dafür war kein Platz. Habe dann eine Angina bekommen und habe dann mit Angina einen Kampf gemacht. Und dieser Kampf ist in meinem einzigen Unentschieden verlaufen. Und, ich wäre ja kein Löwe, vor allem der Löwe aus der Pfalz, wenn ich mir nicht geschworen hätte, pass auf, ich kriege einen Rematch und dann haue ich dich platt. Und genauso habe ich es gesagt und gemacht und habe den Typ innerhalb von 5 Runden ausgenockt und habe ihn geschlachtet und zwar vom Feinsten. So, und das war dann wieder, wo ich dann einen Moment hatte, wo ich so, ey, da ging wieder alles. Aber weil ich mich dann intern getriggert habe, weil ich so, okay, krass, aber ab dann ging es sehr schleppend vorher. Ich habe dann halt auch die ein oder andere Problematik bekommen mit zum Beispiel, ich hatte kurzzeitig auch dieses Binge-Eating oder sowas, wo ich dann gemerkt habe, so ey, ich habe mit dem Stress, ich habe es nicht mehr kanalisieren können. Ich habe nicht gewusst, wohin mit mir und war nur in alten Verhaltensmustern gefangen. Ja. Und ich sag mal, das geht auch an alle junge Leute, diese Übergangsphase vom Alten zum Neuen ist oftmals super zerrend, weil du passt noch nicht dort rein, wo du hin willst. Du merkst aber, dass du auch nicht mehr dort reinpasst, wo du hergekommen bist. Und diese Übergangsphase, dieses Lonely Chapter, war dann für mich, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe andere Interessen, ich fange an Bücher zu lesen, ich beschäftige mich mit anderen Dingen, aber ich bin noch weit weg, um mich, um dort, sag ich mal, standfester zu sein und mich dort zu behaupten. Und deswegen war es dann eine sehr, sehr, sehr zerrende Phase. Wo dann nochmal ein großes Up war mit dem ZDF-Kampf, mit dem Toni Kraft, ja, da war dann, wo ich sage, okay, pass auf, wenn ich dann natürlich, nur einen großen verdammten ZDF, was auch ein Gespräch war, gewinnen konnte, ja, dann war für mich, okay, dann kann ich die Strukturen schaffen, weil für mich war dann auch klar, ey, so wie wir das jetzt machen, ist das nicht zukunftsreich, weil wir sind, ja, wir haben unser Hobby, zu einer möglichen, zu einem Multimillionen-Dollar-Business hätte das machen können, aber es waren immer noch Hobbystrukturen. Ja, wir machen das halt einfach so. Ne? Wir trainieren wir halt so morgens um 9. Ne? Will schon. Aber machen wir. Ajo. So, und dann habe ich gemeint, okay, weil jedes funktionierende Business hat eine gewisse Form von System. Und das muss natürlich auch immer lernen und verstehen, natürlich halt auch offen dafür sein. Und dann war der ZDF-Kampf, da habe ich in Hamburg gewohnt. Und habe dann meinen ersten, sag ich mal, großen Kampf, viele nennen das heute als besten Kampf, den ich jemals gemacht habe, dann gemacht. Und dann war okay, direkt Vertrag mit ZDF. So, und dann, bam, kam Corona. Zack. So, und dann war ja komplett Reset für alle. Ja, und Boxen wurde, sag ich mal, erst nach 3 Jahren wieder erlaubt. Und dann, ich habe meine ersten Handschuhe angehabt, da habe ich gerade laufen können. Ja, und dann bin ich mit 21 im Öffentlich-Rechtlichen mit fast 1 Million Zuschauer, Teil von der Spiegel-TV-Doku, die 4 Millionen hat alles drum, dann überall mit meinem Namen gesprochen und bam, Corona kam, So, und deine komplette Identität mit allem, was du auf dein Leben aufgebaut hast, weil so, es war noch so ein Stück weg, weil so, es spricht keiner mehr darüber. Alles weg. Ich war erstmal daheim. So, und jetzt, weil so, jetzt war das Problem, weil so, es war ja so, dass ich mehr arbeitet habe, nicht arbeiten zu müssen, weil ich habe ja auch gewisse Weise auch gute, wirklich sehr gutes Geld verdient. So, okay, was machst du dann mit deiner Zeit? Dann fängst du an nachzudenken, dann fängst du an in dich zu gehen. Jetzt hockst du daheim Wochen und Monate lang und auf einmal fängst du dir an, Fragen zu stellen. Hey, weil so, okay, krass, was ist, wenn das jetzt nochmal passiert? Was ist, wenn ich nicht boxen kann? Weil so, wie fange ich an, meine Verantwortung gerecht zu werden, Familie zu ernähren, alles drum dann? Wie kann ich ein Leben aufbauen, um nicht immer in einer extremen Form Zeit gegen Geld zu tauschen? Was natürlich im Profisport, nicht nur beim normalen Arbeiten, da kannst du einen Krankenschein machen. Ja? Den gelben kann ich nicht machen, ne? Weil so, weil, eben.
Heute bin ich raus.
Ja. Nee, weil der Punkt ist ja auch viel mehr und das ist, was viele halt im Sport nicht verstehen. Und das ist schwieriger, am Kampfsport. Die Niederlage bleibt für immer im Rekord drin. Mhm. Ein Kampfarm kann nicht wiederholt werden. Weil so, jetzt nehmen wir jetzt einfach mal, weil so, meine Mom hat ich 2200 Tickets verkauft in der Ludwigshafener Halle. Jetzt mach mal Reklamationen für 200.000 Leute und versuch diese Menschen wieder zu gewinnen für denselben Fight. Mhm. Es ist infrastrukturell gar nicht möglich, deswegen ist für einfach klar, okay, Champions perform under every circumstances. Es war klar, okay, weil so, auch wenn alles scheiße läuft, reingehen, machen. Und yes, und dann kam die Corona-Phase und die hat dann halt nochmal alles auf den Kopf gestellt.
Mhm. Wann hast du nach Corona oder hast du danach wieder deine Boxhandschuhe an? Wie ging es danach Corona so ein bisschen weiter? Jetzt ist es ja knapp 5-6 Jahre her. Was ist danach passiert? Also kam da für dich der Trigger oder der Punkt, das war's mit der Karriere? War klar, es geht noch weiter. Was ist passiert?
Ich hatte in mir natürlich eine gewisse Form von Stimmen, wo ich gesagt habe, ey, weißt du, ich bin da so jung drin gestartet. Ich bin mit 15 Deutscher Meister geworden, mit kurz vor 16 wurde ich dann von Sauerland rekrutiert. Dann war ich bei Universum und dann war für mich, okay, es gibt auf jeden Fall noch, das habe ich dann, ich habe natürlich auch sehr viele Menschen kennengelernt, habe auch gereist, mit sehr vielen Menschen gesprochen, habe dann angefangen, weißt du, Sachbücher zu lesen, weißt du, mich angefangen auch selbstständig weiterzubilden, weißt du, mein erstes eigenes Geschäft zu machen, weißt du, das zweite Geschäft, das erste Geschäft voll gegen die Wand gefahren, weißt du, das zweite Geschäft voll gegen die Wand gefahren, das dritte Geschäft hat funktioniert, habe ich aber gemerkt, ey, das ist nicht mein Geschäft und dann war natürlich halt auch, okay, weißt du, was machst du aus dem, was du kannst, weißt du, wenn du 20 Jahre dann nur geglaubt hast, dass du boxen kannst, musst du dich jetzt als allererstes mal selber davon überzeugen, dass du auch was anderes machen kannst, weil das Schwierige war nicht, dass viele Menschen mir gesagt haben, ey, du kannst reden, du kannst junge Menschen coachen, du kannst trainieren, du kannst in der Cell, sondern, weil so, ich habe das nicht geglaubt. Und dort fängt ja alles andere an. Weil so, Authentik fängt dort an, erstmal zu dem zu stehen, was man sich selber sagt. Nicht zu dem, was man anderen sagt, sondern mach erstmal das, was du selber dir versprichst und diesen Weg zu gehen, weil das ist der härteste. Ja, und da war für mich klar, okay, ich möchte weiterhin im Sport bleiben, aber nicht bei dieser Position, in der ich war. Und es ist dann, sag ich mal, gereift. Ich hatte dann, ich bin dann auch relativ früh mit 23 Papa geworden und war dann zum allerersten Mal mit etwas konfrontiert, was natürlich auch, ich sag mal, eine gewisse Form von Planung, ja, eine gewisse Form von Struktur mit sich bringt. Weil bei allen Weltklasse-Trainern, Top-Trainern, war der größte Mentor und Lehrer meines Lebens war mein Sohn. Mein Sohn war derjenige, der mir zum allerersten Mal das Gefühl vermittelt, dass ich nichts leisten muss, um geliebt zu werden. Weißt du, die Art und Weise, wie er Papa gerufen hat oder wie er, was wir alles gemeinsam erlebt haben, war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ey, pass auf, weißt du, du kannst noch so viel mehr, du musst aber bei dir selber innen drin anfangen. Und dann war aus, in einer gewissen Form von Angst vor Neuem, Angst, die Komfortzone zu verlassen, ah, okay, komm, weißt du, du ziehst halt nochmal Handschuhe an und putzt halt nochmal zwei draußen im Ring aus und schnappst halt nochmal ein bisschen Kohle. Habe ich einen Vertrag bei Universum unterschrieben. So, das, also, weil ich mir gesagt habe, eigentlich intern, okay, ich mache das jetzt neu so. Jetzt hast du aber ein Kind und der will versorgt werden und dem ist es egal, wie du Brei auf den Tisch zauberst. So, und ich hatte keine Idee oder nichts oder keine Zeit in dem Sinne, wo ich sagen könnte, okay, ich nehme mich jetzt mal raus und gehe mal ein bisschen in mich, weil so, wo so und test mal so ein bisschen aus. Das ist dann schon eine andere Form von Druck oder Verantwortung oder Pflichtgefühl. Und dann war dann, okay, weißt du, alles klar, dann, weil so putzt man noch ein paar Leute weg. So, und dann habe ich nochmal drei Kämpfe gemacht. Das war einmal nochmal die Doppel-Junioren-WM gegen den Kolumbianer. Sehr geiler Fight gewesen. Das war der erste und einzige Fight, den ich gemacht habe, wo ich keine Gage bekommen habe. nur um danach, weißt du, den Feigenbutzkampf. Hm. Der ist aber nie zustande gekommen. Ich habe diesen Kampf nur mit Feigenbutzkampf gemacht, weil ich gerne einfach gezeigt hätte, dass die Pfalz einfach so viel geiler ist wie Baden-Württemberg und hätte gerne den Feigenbutz aus dem Ring rausgeputzt, aber es kam nie dazu zustande. So, und dann habe ich den Vertrag bei Universum unterschrieben, habe dann den Timo Rost, und da war ja auch Möglichkeiten gegen Felix Sturm oder sowas, aber es kam halt kein großer Kampf zustande, weißt du, keiner hat natürlich halt Bock, gegen jemanden zu kämpfen, der so unberechenbar ist, sag ich mal, wie ich, und einfach halt auch, weil so mit so einer Selbstverständlichkeit diesen Weg geht, weißt du, wie ich es gemacht habe, obwohl ich immer drin schon irgendwo, ja, meine Gewissensdinger oder meine Schwierigkeit hatte, das Ganze aufrechtzuerhalten, ja, und dann kam dann irgendwann der finale Sprung raus und jetzt, und der ist in einer sehr, am 17. Oktober vormittags um 10.24 Uhr habe ich den Chef von Universum angerufen und habe gesagt, löse meinen Vertrag auf. Und ich weiß so ganz genau, weil so die ersten Worte waren, hä, ich habe so viel Geld in dich investiert, wer gibt mir das wieder zurück? Hm. Wo ich mir gedacht habe, so ey, also diesen Spruch habe ich schon so oft gehört von euch Flachzangen. Weil so, ihr könnt auch nichts anderes, außer mit Geld durch die Gegend wählen und hoffen, dass irgendein Junge draufspringt. Ich habe deine Hallen gefüllt, wenn ihr aber zu inkompetent seid, weil so die Strukturen dafür zu schaffen, bitte macht das nicht zu meinem Problem. Ja, ich habe gesagt, ich bin raus, du hast die Chance, weil so mit mir, ich habe dir meinen Senf dazugegeben, aber ihr Schlaumeier wisst ja im Boxen alles besser. Weißt du, wie viele Millionen wurden schon verbrannt? Ich habe so viele Investoren und coole Leute kennengelernt, denen ihr Geld verbrannt wurde im Boxen. Warum? Weil sie keine Ahnung haben, wie das System oder Struktur ist. Und anstatt, weil sie selber auf die Schnauze fliegen, dann nimm doch lieber einen Jungen und frag doch den mal aus den Strukturen, wie das Ganze funktioniert. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Also, das war der Aufstieg.
Ja, und jetzt gehen wir zu dem Moment, zu diesem Telefonat. Du legst auf und alles, was du in deinem Leben bislang gemacht hattest, ist Boxen. Du hast eben gesagt, seit du laufen konntest, hast du die Handschuhe an. Der Löwe aus der Pfalz ist Vergangenheit. Du legst deine gesamte boxerische Vergangenheit komplett ad acta. Mhm. Wie war dieser Moment? War das eher Befreiung? Wie fühlt man sich da, wenn man so das ganze Leben, die ganzen Jahre genau dafür gearbeitet hat? Wie fühlt man sich da?
Also im ersten Moment war es geil. Ja. Was danach kam, war eine der schlimmsten Phasen, die ich jemals hatte. Diese Phase, von der ich vorhin gesprochen hatte, vor allem, wenn du so lange mit einer Sache identifiziert bist, weißt du, und Champ, Löwe, ich komme in verschiedene Gesellschaftsgruppen, in verschiedene Leute, die mich nur auf das Box zu dich reduziert haben, die letzten 15 Jahre lang, und dann sagst du, nee, ich mach was anderes. Hä, wie, geh doch zurück in den Sport. Ah, ist was anderes überhaupt das Richtige? Genau dasselbe Zeug, was mir damals gesagt wurde. Ah, willst du nicht irgendetwas Sicheres machen? Nein, ich will Boxen. Mit derselben Selbstverständlichkeit gehe ich jetzt diesen Weg, wie ich noch anders gegangen bin. Weil wenn alle zum Beispiel sagen, geh links, aus Prinzip gehe ich rechts. Mhm. Fertig, finito. So, und dann war natürlich, weißt du, eine sehr, sehr, sehr dunkle Zeit. Mhm. Ja, wenn man sich in sich selber nicht mehr wohlfühlt, wenn man keinen Anschluss findet, die ganzen Versprechungen, wie viele Jobangebote, wie viele Weiterbildungsangebote, wie viele Möglichkeiten, Türen mir geöffnet worden sind, weil so, wie viele Leute nicht mehr ans Telefon gegangen sind, weil so, wo ich dann zum allerersten Mal gemerkt habe, okay, weil so, wie viel ist euer Wort wert, wie viel als junger, ambitionierter Sportler, weil so, wie viel kann man denn den ganzen Hype, Medien, Fans, Fürsorgern, Schulterklopfern, Vertrauen, weißt du? Und wie wichtig ist dann eigentlich der Chor, der Kern, Menschen um dich herum, die dir vielleicht auch nicht das sagen, was du gerade hören willst, sondern das, was du gerade brauchst. Ja, und dann war für mich, weißt du, ein sehr großer Wahrnehmungsswitch von, ey, im Leben geht es, glaube ich, nicht darum, was wir wollen, weil wir alle wollen viel, sondern im Leben geht es oft, glaube ich, manchmal darum, was wir brauchen, um dorthin zu kommen. Und für mich war dann, hat die Phase gezeigt, dass ich erstmal das komplette Konträr zu dem, wo ich hin will, erleben musste, nämlich die komplette Rock Bottom, wird es im amerikanischen Kanal so richtig mal Scheiße fressen, ja, und gar nicht zu wissen, weißt du, wie du den nächsten Monat überhaupt überbrücken kannst, gar nicht zu wissen, wie du deine Kinder versorgen kannst, gar nicht zu wissen, weißt du, was du überhaupt machen willst, und aus diesem krassen Selbstbewusstsein und Löwe aus der Pfalz Ding als allererstes Mal aus dieser Maske dann rauszutreten und zu sagen, okay, wie nackt man das sich dann eigentlich selber macht. Und diese Einsamkeit, Frust, Wut, Enttäuschung hat mir auch sehr schnell geholfen, zu mir selber zurückzufinden, um mich einfach zu erinnern, so ey, pass auf, also du machst einfach genauso, wie du es damals gemacht hast, also und vertraust dir selber, weil das ist der richtige Weg und vor allem ist es dein Weg.
Jetzt hatten wir vorhin die Frage so ein bisschen, oder ich habe eröffnet mit der Frage, wer ist Leon Bauer? Mhm. Wer ist Leon Bauer heute und was treibst du heute?
Leon Bauer ist heute jemand, der gerne den Menschen vor allem jungen Menschen mehr die Augen öffnet. Ich ziehe aktuell gerade eine Gruppe von jungen Jugendlichen zwischen 17 und 21. Habe natürlich sehr viele Grenzerfahrungen gemacht, sehr viele Menschen kennengelernt. Ich habe Milliardäre kennengelernt, ich habe Menschen ohne Eltern kennengelernt. Ja, ich habe hunderte von Menschen in meinem Leben gecoacht, begleitet, habe in drei verschiedenen Ländern gelebt, habe über 30 Länder besucht, ja, Geschäfte gemacht, vor Gericht gewesen. Ich habe super viele Erfahrungen, von denen man nicht braucht, aber von denen man natürlich sehr viel lernt. Ja. Und ich bin heute, weißt du, begebe mich ins Unternehmertum und versuche meinen Wert, ja, Dinge, die ich erlebt habe und glaube, die dieser Welt fehlen, nämlich eine gewisse Form von Wert, von Rückgrat. Ich sehe natürlich eine gewisse Form von einer ziemlich ausbaufähigen jungen Generation, aber nicht aus dem Grund, weil so, dass irgendjemand was falsch gemacht hat, sondern jemand muss das richtige Handwerk mit dem richtigen Werkzeug ran. Und da sehe ich ein extremes Potenzial und auch eine Leidenschaft, junge Menschen zu formen, zu begleiten und auch, sage ich mal, auf die Zukunft vorzubereiten und habe da ein eigenes Unternehmen Richtung mit KI gegründet. Weil ich einfach sage, so, hey, weißt du, Survival of the most adaptive, das heißt, weißt du, die Fähigkeit, sich den Rahmenbedingungen anzupassen, weißt du, du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit, ja, und deswegen ist einfach wichtig, up to date zu sein, flexibel zu sein und diese Flexibilität, auch wenn man einen Kampfstil zum Beispiel nicht funktioniert, etwas umzustellen. Ich habe da so viele Parallelen in der Geschäftswelt, ins Leben auch übertragen können, die Philosophie des Sports. Und es lässt sich auch super integrieren in die unternehmerischen oder anderen Themen und junge Menschen einfach auch klar und deutlich, weil so jeder will, was du haben willst. Niemand will machen das, was du gemacht hast, um es zu kriegen. Darauf ist niemand neidisch. Niemand belohnt dich dafür, weil so, und das muss einfach von Anfang an straight und klar sein. Und die Richtung, weil so, mehr Realität, mehr Authentizität, weil so, in die Welt und in die Köpfe der jungen Leute reinzubringen, weil auf TikTok rumzuscrollen und zu sagen, weil so, ich möchte auch 20.000 Euro im Monat, wenn du mir nicht zahlst, arbeite ich für dich, weil so, ja genau, das hätten wir alle gern.
Korrekt. Absolut.
Du hast eben gesagt, du bist Familienpapa.
Ja.
Zwei Kids. Wenn jetzt eins deiner beiden Kinder oder beide Kinder sagen wollen, hey Papa, ich will boxen. Wie gehst du damit um? Weil du hast ja beide Seiten der Medaille kennengelernt.
Wenn mein erster Satz, zeigt mir, dass du es ernst meinst. Ich habe schon sehr früh verstanden, dass es ist keine Kunst, einen jungen Menschen dazu zu drängen mit einer Form von, und das meine ich auch gar nicht böse, eine Form von, wenn man nie gelernt hat, Liebe zu zeigen oder Liebe zu geben, dann ist es automatisch auch eine Form von Liebesentzug, ist die Konsequenz daraus. Und der Punkt ist dann, wenn man das nie gelernt hat, dann kommt dann dieses automatisch, dass ein Kind alles dazu macht, psychologisch gesehen, um Anerkennung oder Liebe zu kriegen und sich dann entsprechend den passendsten oder den besten Weg dazu sucht. Und für sehr viele, vor allem junge Menschen oder Männer, ist es halt Erfolg. Oder sage ich mal, irgendwas Besonderes zu machen, Bestleistung, Hochleistung zu machen. Ja, super viele krasse Unternehmer, die ich kennengelernt habe, weißt du, sind einfach nur gebrochene Kinder, die nie irgendwo, weißt du, diesen Anklang gefunden haben. Und aber Erfolg passiert dann, wenn du dem folgst, was du selber bist. Ansonsten bist du nur eine krasse Zielerreichungsmaschine. Erfolg passiert in uns. Und wenn meine Kinder, meine beiden Söhne, einer davon wirklich den Weg des Kampfsports gehen will, weißt du, habe ich alle Ressourcen, alles an Know-how und alles an Wissen parat, um diesen Weg zu begleiten. Aber aufzustehen muss von ihnen kommen. Und ich werde ihnen nicht erlauben, in einen Ring reinzugehen, um ein bisschen zu schnuppern, sondern zeige mir erstmal, dass du die Philosophie des Kämpfens verstehst, bevor du von mir das Go kriegst, in den Ring reinzugehen, weil dann weißt du überhaupt, dass du das Ganze ernst nimmst. Weil ich habe das, weil so, nicht im YouTuber-Boxen oder im Fame-Fighting irgendwo gelernt, sondern ich habe es gelernt, wie man kämpft als Lebensmotto, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das bedeutet aber, dass du die Philosophie des Kämpfen erstmal verstehst und leben kannst. Und dass der Gegenüber im Ring niemals dein Feind ist. Er hat mehr mit dir gemeinsam, als du glaubst. Genau, weil so. Und vielleicht sogar dein Freund werden könnte, wenn ihr gerade um dasselbe kämpfen würdet, ja.
Eben.
Und meine Söhne, weil so, dürfen mir zeigen, dass sie nicht im Ring, sondern außerhalb vom Ring das Zeug dazu haben, diesen Weg zu gehen, da bin ich ihnen auch bereit, jede Tür und jedes Tor aufzumachen, um sie dorthin zu bringen, weil so zu dem, was sie in der Lage sind. Also fände ich eine sehr geile Geschichte, aber ich habe für mich auch einfach herausgefunden, dass jemanden etwas reinzudrücken, was ich natürlich halt auch nicht nur im Coaching, sondern in Begleitung von hunderten Kindern oder Jugendlichen auch gesehen habe, die Erwartungshaltung der Eltern gerecht zu werden, geht immer nur bis zum gewissen Punkt, dann macht es Batsch. Dem Kindern die Möglichkeit geben, sich selber da reinzufinden und es zu begleiten, ja, und vor allem nicht so zu tun, wie als ob ich das bereits besser kann wie du und deswegen kann ich dich da judgen, weil du eine gewisse Form von Abhängigkeit dann, weil so kennst, sondern weil so einen Abstand zu haben, das auch entsprechend so zu honorieren und auch zu fördern, dass Bestleistung entstehen kann, dass Erfolg entstehen kann, dass Anerkennung und Liebe und auch ein Selbstbewusstsein in einem drin selber wächst und das wird natürlich ganz früh gefördert und das ist was bei den meisten Leuten einfach nicht vorhanden ist. Und wenn ich die Möglichkeit habe und meine Jungs mir das Vertrauen schenken, kann ich sie zu Weltklasse-Athleten formen. Das ist absolut möglich. Den Weg dazu und die Entscheidung können nur sie, weil nur sie auch den Preis dafür zahlen müssen. Punkt.
Das waren, ich glaube, schöne abrundende Worte zum Ende. Ja. Ich sage einfach mal von unserer Seite vielen, vielen lieben Dank, dass du uns heute so an diesen emotionalen Momenten teilhaben lassen hast. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, Stübi, dir auch.
Ja, absolut. Also vielen, vielen Dank auch an alle, die uns zuhören. Folgt gerne Leon bei Instagram.
Ich kann nur noch mal sagen, es ist, ich bin ja sowieso ein sehr heimatverbundener Mensch, ja, bei mir falls over everything, ja, ganz klare Geschichte und deswegen ist es für mich natürlich auch immer super, super schön, eine gewisse Form von Homecoming, ja, ich habe einfach für mich in der Zeit auch entdeckt, die, du kennst mich wahrscheinlich besser als viele Menschen, Freunde oder Bekannte, die ich heute habe, weil so einfach, weil du es von außen betrachtest und einfach eine gewisse Form von auch von Disziplin oder auch Loyalität auch zu der Person, Leon Bauer hast und jetzt haben wir uns auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt und dadurch entstehen einfach wunderschöne Sachen, genau wie zum Beispiel dieser Podcast hier oder auch weil dich, Dennis, weil so den natürlichen Lebenslauf da einfach fließen zu lassen und einfach das mal von einer ganz anderen Brille zu erzählen, weil so hoffe ich, dass ihr geile Inputs hattet, dass ich euch mal eine andere Seite der Medaille habe zeigen können, weil zu allem gehören zwei Seiten und vielen Dank, dass ich da sein durfte, vielen Dank, dass ich das mit euch teilen durfte und dass ihr auch den Raum gegeben habt, dass das in vertrautem, ohne schöner Umgebung stattfinden hat können.
Sehr, sehr gerne. Also Leon hat es gerade gesagt, vielleicht noch zur Ergänzung. Ich glaube, du warst 17 Jahre alt, habe ich die ersten Interviews mit dir gemacht vor dem Vegas-Kampf. Das ist 11 Jahre jetzt her.
Weißt du was?
Das ist Wahnsinn. Im Gym ist, damals im Dorf hier.
Ich habe gerade eben, bevor ich hergekommen bin, weil gerade eben,
jetzt beginnt die Talkrunde.
Aber es ist ja wichtig, jetzt nochmal aus diesem deepen Gespräch so ein bisschen rauszugehen und das Ganze jetzt noch ein bisschen aufzulockern. Ja, von da ist es ja schön, wie lange ihr beide nur schon kennt.
Ich habe da gibt es noch ein Bild und das habe ich noch auf dem Handy, wo ich da sitze, wo meine Hand gerade gerappt ist. Ja, und du hältst das Mikrofon.
Genau. Ganz kurz, das blenden wir in Social Media ein, das Bild brauche ich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau das habe ich auch im Kopf. Und dein Bruder, wie alt ist Alan jetzt?
Der wird jetzt 23.
Das ist ja auch 11 Jahre her, der stand daneben so. Ich fand das auch cool, dass er dann auf einmal angefangen hat, dann auch zu boxen. So. Ja. Es ist Wahnsinn, also es ist einfach schön.
Ja, und damit nochmal vielen, vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Danke an alle, die zugehört haben. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns gerne auf den Socials, folgt uns gerne auf den Socials, TikTok, Instagram. Yes. Und wir freuen uns auf das, was kommt.
Was kommt? Ja, und auf diesem Wege auch vielen, vielen Dank an unseren Hotelpartner, an die Plaza Hotel Group mit über 60 Hotels in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Checkt's gerne direkt aus auf plazahotels.de. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.
Peace out.
Das war Beyond the Play. Noch mehr davon gibt's auf Instagram und TikTok. Jetzt folgen Beyond the Play Podcast.